Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie jetzt den sechsten Teil aus dem Taschenbuch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Gleichnisse. In Matthäus 13 beleuchtet Jesus in 7 Gleichnissen die verschiedenen Facetten des Himmelreiches. Der Autor Norbert Lied legt diese Gleichnisse aus, die sich mit Israel, der Gemeinde Jesu und der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit befassen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klimmer. Das Gleichnis vom Sauerteig. In Matthäus 13, die Verse 33 bis 35, lesen wir: Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Ähnlich wie im vorhergehenden Gleichnis Jesu, in dem das kleine Senfkorn zu einem Baum entartete, handelt es sich auch beim Sauerteig um etwas Negatives. Er stellt nicht etwa das positive Leben oder den segensreichen Einfluss des Christentums dar, die Verbreitung und Zunahme des Evangeliums, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen versuchen, auch dieses Gleichnis aus dem Schriftzusammenhang zu beleuchten und daraus unsere Erkenntnis zu gewinnen. In der vorherigen Parabel handelt es sich um das Senfkorn, welches das wahre Christentum darstellt, und um den Baum, welches das entartete Christentum darstellt. In der jetzigen geht es um den Sauerteig und das Mehl. Dass die Gleichnisse hochprophetischen Inhalts sind und den Ratschluss Gottes verbergen, davon spricht der Herr in Matthäus 13, Vers 35, wo es nach der Meisterübersetzung heißt: Ich werde laut aussprechen das Verborgene seit Grundlegung der Welt. Wie groß ist doch der Herr, der Gott Israels! Wie tief sind seine Heilsgedanken und sein Ratschluss über Israel und die Nationen! Wir leben heute in der Zeit, wo Gott uns seinen Ratschluss in seinem prophetischen Wort vermehrt offenbart. Vergleichen Sie dazu Daniel 12, Vers 4. In Jesaja 46, die Verse 9 und 10, sagt der Herr durch den Propheten: Gedenket der Anfänge von Ewigkeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an den Ausgang und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, will ich tun. Wohl dem Menschen, der auf diesen Gott hört. Der Herr sagt nämlich durch Jesaja gleich daran anschließend: Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Hört auf mich. Vers 1 und Vers 12. Wohl den Jugendlichen, denen die Welt heute so ungemein viele Angebote macht, die aber gegen den Strom schwimmen und sagen: Ich höre auf Gott. Die sich nicht von jedem Wind der Lehre umwerfen lassen. Die ihr Leben dem Herrn anbefehlen und sich sagen: Er, der zuvor verkündigt, was geschehen soll und es dann auch kommen lässt, dessen Ratschluss zustande kommt, er kann auch mein Leben führen. Er kann mich leiten auf ewigen, zuvor bereiteten Wegen. Er kann mir den richtigen Beruf, den richtigen Ehepartner geben und mir den richtigen Platz in der Gesellschaft anweisen. Wollen nicht auch Sie auf ihn hören? Nun aber zurück zu unserem Gleichnis und zu dem, was der Herr Jesus damit aussagen wollte. Erstens, Mehl, ein Bild für die Reinheit in Christus. Das Produkt der einst ausgestreuten Samenkörner ist das Mehl, welches zu Brot verarbeitet wird. Der gute Same ist das Wort Gottes und somit Jesus selbst, der gesagt hat in Johannes 6, Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Mehl ist also ein Bild für das, was der Herr Jesus seiner Gemeinde erworben hat: ewiges Leben, Reinheit. Zu den 5 Opfern des Alten Testaments, die alle auf Jesus hinweisen, gehört auch das Speisopfer, das als ein Opfer des süßen Geruchs vor Gott bezeichnet wird, in 3. Mose 2, Vers 2. In 3. Mose 6, die Verse 7 bis 10, heißt es diesbezüglich: Dies ist das Gesetz vom Speisopfer. Die Söhne Aarons sollen es vor dem Herrn darbringen vor dem Altar. Und dann hebe einer davon eine Handvoll ab, von dem Semmelmehl des Speisopfers und von seinem Öl, auch allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und verbrenne also, was davon zum Gedächtnis bestimmt ist, auf dem Altar, zum lieblichen Geruch dem Herrn. Das Übrige aber sollen Aaron und seine Söhne essen. Ungesäuert soll es gegessen werden, an einem heiligen Ort. Im Vorhof der Stiftshütte sollen sie es essen. Es soll ungesäuert gebacken werden. Ich habe es ihnen gegeben als ihren Anteil an meinen Feueropfern. Es ist hochheilig, wie das Sündopfer und wie das Schuldopfer. Vergleichen Sie dazu auch 3. Mose 2, die Verse 1 bis 11. Die Zutaten für das Speisopfer und seine Zubereitung sind ein wunderbares Bild für Jesus Christus. Das feine Semmelmehl, das feinste unter den Mehlsorten, deutet auf die Reinheit, Ausgeglichenheit, Harmonie und Vollkommenheit des Charakters Jesu hin. Das Speisopfer musste mit Öl vermengt werden, was darauf hinweist, dass Jesus wahrer Gott und zugleich wahrer Mensch ist, vom Heiligen Geist gezeugt. Das auf das Speisopfer gegossene Öl deutet auf die Fülle des Heiligen Geistes im Sohne Gottes hin. Anlässlich der Taufe Jesu setzte sich der Geist Gottes wie eine vom Himmel herabkommende Taube auf ihn. Der über das Speisopfer gelegte Weihrauch weist auf den Wohlgeruch des Lebens Jesu vor Gott dem Vater hin. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn hört. Dass es im Feuer gebacken wurde, deutet auf seine Leiden hin bis zum Tod am Kreuz. Da kam das Feuergericht Gottes über ihn. Und dass das Speisopfer ohne Sauerteig gebacken werden musste, weist darauf hin, dass Jesus die reine Wahrheit und der absolut Sündlose ist. Aus Jesus Christus und durch ihn ist die Gemeinde entstanden. Der Stellung nach ist sie durch ihn bzw. in Christo vollkommen rein und heilig bzw. ungesäuert. In 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es: Gleich wie ihr ungesäuert seid. In ihr wohnt der Heilige Geist, und Jesus Christus wird seine Gemeinde einmal makellos, ohne Flecken und Runzeln vor sich hinstellen. Zweitens, Sauerteig ist in der ganzen Heiligen Schrift immer ein Bild der Sünde. Darum durfte zum Beispiel im Opferbrot kein Sauerteig sein. Als Israel durch das Blut des für jede Hausgemeinschaft geschlachteten Lammes aus Ägypten befreit wurde, mussten sie zuvor allen Sauerteig aus ihren Häusern entfernen. Das wiederholte sich später bei jedem Passafest, das sie nach Gottes Weisung als Erinnerung an ihre Befreiung feierten. Vergleichen Sie dazu 2. Mose 12, die Verse 14 bis 28. Denn wer das Blut der Versöhnung in Anspruch nehmen will, muss zuvor auch bereit sein, den Sauerteig völlig zu meiden, beziehungsweise die Sünde loszulassen. Wer das in Israel nicht wollte, wurde ausgerottet. In 2. Mose 23, Vers 18 steht deshalb geschrieben: Du sollst das Blut meines Opfers nicht neben dem Sauerteig opfern. Diese alttestamentliche Begebenheit überträgt sich symbolisch auf das Neue Testament. Lesen wir doch in 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8: Euer Rühmen ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Es ist sehr gefährlich, den Herrn um Vergebung zu bitten und gleichzeitig am Sauerteig bzw. an der Sünde festzuhalten. Darum steht in Galater 5, Vers 9 geschrieben: Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Schon an diesen wenigen Beispielen aus der Heiligen Schrift, und es gibt noch wesentlich mehr, ersehen wir, dass der Sauerteig durchweg ein Bild für die Sünde und deren Ausbreitung ist, wenn man sie duldet. So kann es auch in diesem Gleichnis des Herrn keine andere als eine negative Bedeutung haben. Drittens, der prophetische Teil des Gleichnisses. Erstens, die drei Maß Mehl. In Matthäus 13, Vers 33 lesen wir: Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte. Die Zahl 3 deutet in der Bibel immer auf etwas Vollständiges hin. Einige Beispiele dazu: Gott offenbart sich vollkommen, nämlich im Vater, Sohn und Heiligen Geist. In Offenbarung 4, Vers 8 heißt es in Bezug auf den Herrn: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 1, Vers 4. Die Heilsgeschichte wird durch das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus vollendet. Darum weisen die drei Maß Mehl meines Erachtens auf die Vollzahl der Gemeinde Jesu hin, die den Herrn, wer weiß wie bald, bei der Entrückung erleben wird, als den, der da war und der da ist und der da kommt. In Römer 11, Vers 25 lesen wir: Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und also das ganze Israel selig wird. So deutet dieses Gleichnis von dem unter die drei Maß Mehl gemengten Sauerteig auf die Vollendung der Zeitalter hin, wo das Verborgene offenbar wird. Die Gemeinde wird offenbar bei der Entrückung. Und wenn die Blindheit vollends von Israel gewichen ist, wird auch offenbar werden, dass es Gottes geliebtes Volk ist. Alle Welt wird dann erkennen, dass er seinen Plan mit Israel durchgeführt hat. Ja, es wird dann alles in allem zur Erfüllung kommen, was der Herr durch den Propheten angedeutet hat, in Matthäus 13, Vers 35. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Zweitens, drei Maß Semmelmehl im Alten Testament. Zu den in Jesu Gleichnis erwähnten drei Maß Mehl finden wir in der Begebenheit, als der Herr mit zwei Engeln Abraham besuchte, unmittelbar vor der Zerstörung Sodoms, eine interessante Parallelstelle, und zwar in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 6. Der Herr erschien ihm bei den Eichen Mamres, da er an der Tür seiner Hütte saß, als der Tag am heißesten war. Als er nämlich seine Augen aufhob und sich umsah, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen von der Türe seiner Hütte, bückte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe doch nicht an deinem Knechte vorüber. Man soll ein wenig Wasser bringen, dass ihr eure Füße waschet, und lagert euch unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärket. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knechte vorbeigekommen. Sie sprachen: Tue also, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach: Nimm eilends drei Maß Semmelmehl, knete sie und backe Kuchen. In dem Moment, als der Herr sich offenbarte, begegnete ihm Abraham sozusagen mit drei Maß feinstem Mehl. Es war der Moment, als der Herr ihm den Isaak verhieß und gleichsam der Moment der Ankündigung des unmittelbar vor der Tür stehenden Gerichtes über Sodom und Gomorra. Wir lesen in 1. Mose 18, die Verse 17 bis 18 und Vers 20. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da Abraham gewiss ein großes und starkes Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm sollen gesegnet werden? Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, und ihre Sünde ist sehr schwer. Wenn der Herr im Gleichnis von dem unter die drei Maß gemengten Sauerteig als von Heimlichkeiten, Verborgenem spricht, die offenbar werden sollen: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen die Heimlichkeiten von Anfang der Welt, wie es in Matthäus 13, Vers 35 steht, dann dürfen wir also annehmen, dass er damit auf die Vollendung der Zeitalter, nämlich die Vollendung seines Ratschlusses, hinweist. Die Entrückung der Gemeinde Jesu, die Offenbarwerdung Israels als Gottes Volk und das Gericht Gottes über eine gerichtsreife Welt. Die drei Maß Mehl symbolisieren demnach die Zeit des Offenbarwerdens des Herrn. Was er vor Jahrtausenden angekündigt hat, bringt er nun zur Vollendung. Wir lesen in Jesaja 46, Vers 10: Ich verkündige von Anfang an den Ausgang und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, will ich tun. Drittens, die Frau, die den Sauerteig unter das Mehl mengte. Dazu lesen wir nochmals Matthäus 13, Vers 33. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass der Herr Jesus in diesem endzeitlichen Gleichnis von einer Frau spricht. Wir wissen zwar, dass Frauen im Reiche Gottes außerordentlich wichtig sind. Oft stehen sie am treuesten, mutigsten und konsequentesten in der Arbeit für den Herrn. Sie waren damals die Ersten am Grabe Jesu. In Sprüche 18, Vers 22 wird gesagt: Wer eine Frau gefunden, der hat etwas Gutes gefunden und Gunst von dem Herrn erlangt. Vor Gott sind Mann und Frau gleichberechtigt, obwohl ihre Stellung innerhalb der Gemeinde verschieden ist. Aber was die biblische Prophetie anbelangt, so steht die Frau symbolisch oft als etwas Negatives, als ein Beispiel für die Verführung. Es war eine Frau, die den Sauerteig nahm und unter drei Maß Mehl mengte. Das deutet auf die letzte endzeitliche Verführung innerhalb der Christenheit hin. So wie die Frau den Sauerteig unter das Mehl mengt, so will Satan durch den Antichristen und die antichristliche Hure in die Gemeinde eindringen. In Offenbarung 2, Vers 20 warnt der erhöhte Herr: Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Oder denken wir an das letzte antichristliche Babylon, von dem in Offenbarung 17 die Verse 1 bis 6 geschrieben steht: Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und das Weib war mit Purpur und Scharlach gekleidet und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Greueln und der Unreinigkeit ihrer Unzucht, und an ihrer Stirne einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Ist es nicht interessant? Ja, im Lichte des prophetischen Wortes brandaktuell, dass die Europäische Union, die EU, auf ihren EQ-Scheinen eine Frau abgebildet hat, die auf einem Tier reitet? Der Feminismus in unseren endzeitlichen Tagen mehr und mehr an Boden gewinnt? Frauen in der anglikanischen Kirche als Priesterinnen ordiniert werden? Frauen bereits auch in manchen freikirchlichen Gemeinden als Älteste eingesetzt werden und das Abendmahl austeilen? Sich in vielen charismatischen Kreisen besonders Frauen hervortun? Eine Reihe von Sekten durch Frauen entstanden sind? All das erleben wir heute mit, und es ist zu einem Endzeitszeichen geworden. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sinnbildlich deutet es also auf die geistliche Hurerei des letzten antichristlichen Reiches hin. Viertens, die persönliche Anwendung. Es gibt kein treffendereres Bild für die Sünde als den Sauerteig. Darum sollte man zum Beispiel beim Abendmahl unbedingt ungesäuertes Brot verwenden. Denn wenn man auch nur ein wenig Sauerteig duldet, wird damit der ganze Teig durchsäuert. Auf das persönliche Leben angewandt: Wer auch nur ein wenig Sünde duldet, bei dem breitet sie sich immer mehr aus, bis er ganz von der Sünde beherrscht wird und der Sünde Knecht ist. Darum wird die Wesensart von Menschen, die sich beispielsweise sexuellen Ausschweifungen hingeben, mit der Zeit völlig verändert. Die Gemeinde Jesu ist ihrer Stellung nach ein ungesäuerter Teig, aber dem Zustand nach muss sie sich vor dem Sauerteig bewahren. Wenn er da und dort dennoch eindringen konnte, muss er sofort ausgefegt werden. Das wird deutlich in der Aussage des Paulus in 1. Korinther 5, Vers 6 und 7. Euer Rühmen ist nicht fein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Beachten wir, dass nach dem Gleichnis Jesu sich der Sauerteig besonders in der Endzeit in die Gemeinde einschleichen will. Und zwar, erstens, der Sauerteig der falschen Lehre. Seinen Jüngern und damit im übertragenen Sinn seiner Gemeinde sagte der Herr Jesus in Matthäus 16, Vers 6, Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, wobei er in Markus 8, Vers 15 auch noch Herodes hinzufügt. Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Bei diesem Sauerteig ging es um die falschen Lehren, die von diesen Gruppen vertreten wurden, heißt es doch in Matthäus 16, Vers 12. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Diese drei Sauerteigsorten setzten sich wie folgt zusammen. A. Der Sauerteig der Pharisäer bestand aus ihrer leeren, nur äußerlichen Frömmigkeit. Viele Menschengebote, aber ihr Herz war fern vom Herrn. Vergleichen Sie dazu Jesaja 29, Vers 13. B. Der Sauerteig der Sadduzäer war ihr Skeptizismus, ihr Nicht-für-Wahrhalten von Wundern, wie zum Beispiel die Auferstehung der Toten, die Engelwelt und so weiter. Vergleichen Sie dazu Matthäus 22, Vers 23 und Apostelgeschichte 23, Vers 8. C. Der Sauerteig der Herodianer war ihre Weltlichkeit. Vergleichen Sie dazu Matthäus 22, Vers 16. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. So heißt es in 1. Johannes 2, Vers 17. Seien wir deshalb sehr auf der Hut vor falschen Lehren, wie zum Beispiel dem Humanismus eines Herodes, dem Sabbatismus, Kolosser 2, Vers 12, der falschen Gesetzlichkeit eines Pharisäers, der Allversöhnung, dem New Age, der sogenannten charismatischen Bewegung oder dem Liberalismus eines Sadduzäers. In Kolosser 2, Vers 8 werden wir gewarnt, Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Wo diese Ehrlehren in einer lokalen Gemeinde Einzug halten können und man sie gewähren lässt, wird die Gemeinde davon durchsäuert, bis sie völlig durchsetzt ist und daran zugrunde geht. Dazu drei warnende Bibelstellen, welche die Endzeit betreffen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhängen werden. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und 2. Petrus 2, die Verse 1 und 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekte nebeneinführen und durch Verleugnung des Herrn, der sie erkauft hat, ein schnelles Verderben über sich selbst bringen werden. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Hier wird ganz deutlich unsere Zeit, die Letztzeit, angesprochen. Zweitens, der Sauerteig der Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde. In 1. Korinther 5, die Verse 1 bis 8, wo Paulus über den Sauerteig spricht und sagt, dass sie ihn ausfegen sollen, ging es um die Duldung einer schwerwiegenden Sünde innerhalb der Gemeinde. Hier war speziell die Unmoral angesprochen. Es ist aber auch ein Zeichen der Endzeit, dass man in vielen lokalen Gemeinden der Sünde gegenüber immer toleranter wird. Da darf man sich beispielsweise nach der Heirat einfach scheiden lassen und dann wieder heiraten. Oder zum Teil schon ohne Trauschein zusammenleben und so weiter. Drittens, der Sauerteig in uns. Jedes einzelne Kind Gottes ist aufgefordert, die Sünde ernst zu nehmen und sie bei sich selbst radikal auszufegen, weil sie sich sonst ausbreitet. Wir lesen in 1. Korinther 5, Vers 7, feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Das kann natürlich niemals geschehen, wenn wir mit einer Hand die Vergebung ergreifen und mit der anderen die Sünde festhalten. Nein, wir müssen die Sünde völlig loslassen bzw. aufgeben. Der Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit steht im Gegensatz zum Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. In 1. Korinther 5, Vers 8 heißt es, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Bosheit ist die gottfeindliche Haltung, die dem Herrn widerstrebt, das, was ihm in unserem Leben direkt entgegensteht. Durch Bosheit sind wir dem Herrn so unendlich weit entfernt und ihm so unähnlich. Schlechtigkeit ist das, wodurch wir andere schlecht machen, wo wir der falschen und bösen Zunge Raum geben und Gerüchte in die Welt setzen. Ach, wie können wir doch noch böse und schlecht sein, zwar meist nicht öffentlich, aber so ganz im Verborgenen, wie der Sauerteig im Mehl verborgen wurde. Oft sitzt die Bosheit in den Gedanken fest, weshalb es schon den Sauerteig der bösen Gedanken auszufegen gilt. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Sauerteig ist auch ein Hinweis auf die versteckte Sünde, die zum Beispiel aus Unglauben bestehen kann. Als Sarah fast 90 Jahre alt war und hörte, wie Gott der Herr ihrem bald 100-jährigen Mann Abraham einen Sohn von ihr verhieß, da lachte sie in ihrem Herzen und sprach, 1. Mose 18, Vers 12. Und als der Herr sie von ihrem Unglauben überführte, leugnete sie gar und sprach, ich habe nicht gelacht, Vers 15. Das war der Sauerteig im Herzen von Sarah. Wie einst die Christen zu Korinth, so rühmen sich auch heute viele ihrer Geistesgaben und der vielen Werke, die sie, wie sie sagen, für Jesus und in seinem Namen getan haben, dulden aber gleichzeitig versteckte Sünden aller Art bei sich selbst und auch bei anderen. Darum warnt 1. Korinther 5, die Verse 6 und 7 mit großem Ernst, euer Rühmen ist nicht fein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Wie werden wir dem Herrn begegnen, wenn er kommt?
Wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Prophetische Gleichnisse von Norbert Lied hörten Sie soeben den 6. Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.